Die Frau Nördinger hat sich hier gemeldet. Haben wir ein Mikrofon? Ja, Sie haben auch eins vor sich stehen.
Wo kommen denn die Scara- und Delta-Roboter her, die Sie jetzt in China produzieren wollen? Sind die neu entwickelt oder werden die auch in Deutschland dann verkauft irgendwann?
Erstmal, die werden neu entwickelt. Teile sind schon entwickelt im letzten Jahr. Die werden aber erstmal in China gebaut. Wir müssen gucken, natürlich der große Markt wird in China sein. Aber wir werden hier China nutzen, um diese Produkte, die ja eher, sagen wir jetzt nicht, die eher Standardprodukte sind, werden wir in China bauen.
Frau Doster hatte, glaube ich, auch eine Frage. Sie haben zurückgezogen, dann.
Zur Frage gezwungen.
Sich gemeldet. Diese Joint Ventures, die Produkte, die dabei rauskommen, sind die nur für den chinesischen Markt bestimmt oder auch für den Rest der Welt? Und welche Namen stehen denn dann auf den Produkten? Steht da noch KUKA oder steht da KUKA Midea?
Nein, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich meine, wir haben in dem einen Jahr natürlich verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie wir uns positionieren können. Für uns ist ganz wichtig, wir haben in der Midea-KUKA-Familie gibt es eine Robotermarke, das ist KUKA. Und Midea beteiligt sich an unseren Firmen in China, ist eine Robotik mit 50%. Und der Roboter ist nach wie vor, es gibt eine Marke, KUKA. Da steht da KUKA drauf, KUKA Quantec, KUKA Agilus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hier eine Marke haben. Und wir hatten das schon auch damals, als wir 2013 mit eigener Produktion begonnen haben. Wir werden in China vornehmlich für den chinesischen Markt bauen, weil der Markt, wie Sie gesehen haben, wir müssen uns beeilen, wir müssen die Kapazitäten haben, um diesen Markt abzudecken. Wir werden Europa für Europa und USA bauen. Wir haben in Asien China für Asien gebaut. Und ich glaube, mit diesem Wachstum in Asien müssen wir sehen, dass wir unsere Kapazitäten möglichst schnell hochfahren, um hier Nummer eins zu werden. Und das ist das Ziel. Und ich glaube, das Potenzial, das gilt es da zu heben. Produkte, wir führen das Joint Venture, also wir haben 50% plus den Vorsitz, operative Führung durch KUKA. Und hier ist so, dass natürlich dann die Kommunikation, CEO, Entwicklung hier nach Augsburg geht. Das heißt, zum Beispiel der CEO wird an dem Bereich Industrie hängen, der CFO beim Peter Mohn, die Bereich Operations an der Operation Plattform und den Bereich Entwicklung auch an der Plattform. Also wir stellen sicher, dass die Entwicklung nicht doppelt gemacht wird, sondern dass wir eine globale Entwicklung haben und dass China sich mehr auf die Applikationen und Produkte für den Markt in China kümmert.
Vielleicht wurde es schon mal veröffentlicht, nur zur Sicherheit. Wie groß ist denn das Investitionsvolumen für dieses Werk bis in der...
Groß.
Also das Gesamte bis 2000?
Ja, wir gehen davon aus, dass wir bis 2024 ungefähr 400 Millionen Euro investieren. Alleine in diesem Roboter-Joint Venture.
Also es ist eine große Investition. Natürlich mit 100.000 Robotern ist das schon ein Big Plan.
Ja. Aber das ist doch jetzt leichter. Vielleicht können Sie auch noch mal sagen mit der Neumutter, wie hoch dieser Konsortialkredit ist, von dem Sie gesprochen haben. Soll ich die anderen Fragen vielleicht auch gleich?
Sie können gerne, alle.
Wie Sie wollen. Ich habe auch noch eine Frage zu diesen Schwächen bei Systems. Es klang jetzt ein bisschen so, als seien die doch sehr plötzlich aufgetaucht. Vielleicht können Sie noch mal erklären, wie Ihnen das so lange entgehen konnte. Und Sie sprachen ja auch, da gab es Schwächen auf den Baustellen der Kunden. Können Sie das auch noch mal vielleicht an Beispielen erläutern, was das für Schwächen waren?
Sie haben noch mehr Fragen, noch Finanzierung, oder das war das? Ja, Peter, machst du erst?
Ja, kann ich gerne machen. Der ist 260 Millionen Bar-Linie und 260 Millionen Aval-Linie und ist nicht mit chinesischen Banken, weil wir ja eine Abschirmungsvereinbarung, Investorenvereinbarung haben, sondern mit unseren bestehenden Banken weiter aufgestockt worden.
Systems, ich glaube, wichtig ist, was ich gesagt habe, dass wir bei den Projekten mit den Kunden zusammengearbeitet haben im letzten halben Jahr, also Ende im zweiten Halbjahr sitzen und die Projekte jetzt wieder auf der richtigen Spur sind im Plan. Das operative Geschäft ist ja in den Teilbereichen und was wir gesehen haben in 2017, dass wir recht hohe Kapazitäten, also viele Projekte hatten und dass einige Projekte sich verschoben haben und durch die Projektverschiebung letztlich Projekte sehr, sehr kondensiert waren in bestimmten Quartalen und wir im Bereich Anlagenbau ja auch auf die Zulieferung angewiesen sind. Das heißt, in dem Projektgeschäft kontrollieren wir sehr, sehr hohe Teile der eigenen Wertschöpfung, weil wir selbst bauen. Im Projektgeschäft sind wir abhängig von Zulieferern. Und wir hatten in zwei, drei Bereichen Zulieferer, die ausgefallen sind. Und das ist dann natürlich, wenn Sie im Anlagenbau auch mit kleineren Partnern arbeiten, mit Spezialisten und die Spezialisten ausfallen und wir es dann mit eigenen Kapazitäten auffangen müssen, kommen wir in Zeitverzug. Und das war letztlich, dass wir hier auf einigen Baustellen Probleme hatten mit den Zulieferungen und dann selbst eingreifen mussten in der operativen Einheit und dann letztlich diese Parallelitäten zu Projektverzögerungen geführt haben. Und das war ein Thema. Und wie Sie ja auch wissen, haben wir nach Bekanntwerden, haben wir eingegriffen. Und wir haben ja auch das Management im Bereich Systems geändert. Ich glaube, eine Änderung im Projektgeschäft ist ein sehr transparentes Geschäft, also Risiken früh erkennen. Das frühe Risiko kann man bannen, das späte Risiko kann man nicht mehr verändern. Von daher haben wir mit dem Management erst gemeinsam gesprochen, dann entschieden, dass wir die Führung ändern im Bereich Anlagenbau. Das haben wir dann im September gemacht.
Darf ich das mal kurz übersetzen, nur damit ich es richtig verstanden habe? Das heißt, Sie hatten eigentlich zu viele Aufträge und Ihre Zulieferer sind außer Kontrolle geraten, zumindest einige?
Nein, das ist außer Kontrolle. Wir haben Projekte.
Ich kann gerne zwei Beispiele nennen. Also der Kostendruck ist sehr groß im Anlagenbau in Europa. Da gibt es weiterhin Überkapazitäten im Anlagenbau. Und dann, was macht man dann? Zunächst gibt man dann Projekte nach außen, zum Beispiel an ein Konstruktionsbüro in Indien. Ja, und da, mit dem wir schon sehr lange zusammengearbeitet haben und sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben, und da sind auf einen Schlag 20 Mitarbeiter gegangen im vergangenen Jahr. Und dann kommt die Konstruktionsqualität, die man braucht und die man vertraglich zugesichert hat, beim Kunden entsprechend nicht mehr in Time an. Das war zum Beispiel ein Thema, das größere Konsequenzen hatte, oder dass ein Zulieferer bei einer bestimmten Steuerung, die für die Roboter, die wirklich in Deutschland nicht so oft vorhanden ist, eine französische Steuerung, Software, dass entsprechend der in Konkurs gegangen ist. Und dann ist es ganz, ganz schwer in Deutschland für diese spezielle Software entsprechend Experten zu bekommen. Davon gab es mehrere Themen in verschiedenen Projekten und dann hat man zunächst mal Kostendruck und Zeitdruck und das dann mit der bestehenden Mannschaft, die, wie Sie sehen, wir haben 20% Zuwachs im Anlagenbau gehabt im letzten Jahr an Umsatz. Also ist die bestehende Mannschaft sehr, sehr ausgelastet und das dann dort entsprechend die Leute schon von anderen Baustellen auf diese Problembaustellen dann zu beordern, das ist dann nicht so einfach und kostet mehr Zeit und kostet mehr Geld. Wir haben Problembaustellen, das ist so ungefähr eine Handvoll.
Ich verstehe Ihren Personalabbau von 250 Stellen. Was Sie jetzt sagen, sind ja alles Probleme bei Zulieferern. Warum löst das Stellenabbau bei KUKA aus? Das ist doch eher ein Kostenthema, wie Sie es vorher gesagt haben. Wir bauen Stellen ab, um unsere Kosten zu senken. Aber die Probleme, die operativen, waren doch jetzt, die Sie alle beschrieben haben zumindest, die waren doch alle bei Zulieferern.
Ja, es ist ja so, dass wir dann, wie gesagt, der Ursprung ist der Kostendruck in Europa. Und was macht man dann? Man lagert entsprechend Themen aus, entsprechend in Zulieferern, die da Zusagen machen, dass sie das billiger schaffen. So, und wenn die nicht liefern, dann muss man überlegen, wie machen wir das in Zukunft. Wir haben uns vorgenommen, dass wir Projekte nur noch annehmen, wo wir sicher sind, dass wir das mit unserem Know-how hinbekommen. Also zum Teil nehmen wir weniger Projekte an. Das ist eine Konsequenz. Eine andere Konsequenz ist also nur Projekte, wo auch technisch und auch finanzseitig wir Potenzial sehen, dass wir da Geld verdienen und die auch vernünftig hinbekommen. Dann schauen wir uns die ganze Wertschöpfungskette an und überlegen uns, wo macht Outsourcen weiter Sinn? an Externe, wo macht Insourcing Sinn? Wir sind auch dabei, zum Beispiel das Konstruktionsthema weiter inzusourcen, ja, dass wir die Kompetenzen im Haus haben, weil die sehr kritisch sind. Und natürlich auch Kostenreduzierung ist natürlich auch ein wichtiges Thema, um wettbewerbsfähig zu sein und Projekte in der Zukunft zu gewinnen. Und das heißt auch unter anderem, dass wir Kapazitäten in unsere osteuropäischen Standorte verlagern. Also das ist ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen, die wir machen, um die Systems hier in Augsburg zu stärken und auch in Zukunft wieder Projekte mit vernünftigen Margen abwickeln zu können. Und das Bündel dieser Maßnahmen, das ist eben, was wir gesagt haben, hat zu Kosten in 2017 geführt.
Aber wenn Sie Engpässe haben und mehr insourcen wollen bei den Projekten, dann ist es, verstehe ich immer noch nicht, warum Sie Stellen abbauen. Das würde doch eigentlich eher dafür sprechen, dass Sie welche aufbauen, weil Sie doch oft betonen, wie kompetent Ihre Mitarbeiter hier in Augsburg sind.
Wir sprechen jetzt gerade von einem wichtigen Bereich, der macht 200 Millionen aus in einem Konzern von 3,5 Milliarden, der uns hier in Augsburg betrifft. Und jetzt die Frage, wir haben einen Anlagenbaubereich, der auf der einen Seite der sehr viel zukauft, also 80% im Anlagenbau ist Zukauf und die eigene Kompetenz liegt darum, letztlich die verschiedenen Zulieferer zu integrieren. Das ist das Geschäftsmodell des Anlagenbaus. Unser Thema ist, dass wir natürlich hier mehr Kompetenz haben wollen in bestimmten Bereichen, im Bereich Planung und Projektierung, und dass wir in anderen Bereichen natürlich andere Kompetenz brauchen. Und wir müssen hier auch diesen Bereich für die Zukunft ausrichten. Und das bedeutet teilweise, dass die Kompetenzen, die wir heute verfügbar haben, nicht dem Profil der Kompetenzen entsprechen, die ich brauche, um den Anlagenbau in die Zukunft zu führen. Das ist, wo wir sagen müssen, auf der einen Seite Themen, die standardisiert werden, müssen wir gucken, wie können wir da unser Netzwerk in Osteuropa nutzen. Es geht jetzt nicht um Verlagern aus Europa, es geht um bestehende Netze zu nutzen, weil das Thema Osteuropa ist schon bei uns lange bestehen. Wir nutzen Rumänien, Tschechien, Slowakei schon lange hier bei uns. Es geht darum, wie stellen wir die Systems, diesen Teilbereich in Augsburg von 250 Millionen oder 200 Millionen so auf, dass wir auch langfristig dort 5% bedienen. Und diese Maßnahmen hat die operative Geschäftsführung Larry Trick und Paul Ambrus dann im September übernommen von der alten Geschäftsführung. Und um das hinzukommen, der Vorschlag der Geschäftsführung, den wir mittragen, ist, dass wir hier in bestimmten Bereichen Kompetenzen ergänzen, aber in anderen Bereichen Kompetenzen abbauen müssen oder nicht Kompetenzen, leider dann Kollegen abbauen müssen und gucken, ob wir die nutzen können in den 3.250 anderen Bereichen. Also kann man nutzen im Robotic Service, kann man nutzen in dem Robotic Maintenance, in Bearbeitung von Gebrauch. Also wir haben ja am Standort 4.000 Menschen und darum geht es gerade, wie kann ich sozialverträglich das abfangen? Und hier sind wir im guten Weg in Gesprächen mit Betriebsrat, dass wir hier das Ganze sozialverträglich hinbekommen, weil die KUKA ja neben Anlagenbau hier noch viele andere Bereiche am Standort hat. Aber generell geht es darum, wie stelle ich mich für die Zukunft auf und welche Kompetenzen habe ich hier vor Ort?
Stefan Stahl, Augsburger Allgemein. Wenn man es vereinfacht sagt, brauchen Sie, um die Systems so aufzustellen, wie Sie sich das vorstellen, andere Mitarbeiter mit anderen Qualifikationsprofilen. Und diejenigen, die jetzt gehen, gehen in andere Bereiche oder sollen in andere Bereiche gehen. Kann man das so vereinfacht sagen?
Ich glaube, das trifft es nicht ganz, Herr Stahl. Ich meine, wir sehen doch, die KUKA ist in der Vergangenheit stark in dem Bereich Mechatronik und wir müssen uns in die Elektronik und IT bewegen. Also wir haben Kompetenzen auf verschiedenen Bereichen und in bestimmten Bereichen in der mechanischen Fertigung sind wir sehr stark, weil wir aus der Vergangenheit der Legacy haben. Dort haben wir wahrscheinlich zu viel Kapazitäten und in anderen Bereichen haben wir zu wenig Kapazitäten. Und diese Anpassung, die, glaube ich, alle Firmen betrifft, dass man von der Mechatronik oder von der Mechanik Elektronik wird. Wir müssen in diesem Bereich aufbauen, um IoT-ready zu sein, more ready zu sein. Und in anderen Bereichen müssen wir gucken, sind wir in dem Bereich Mechanik wettbewerbsfähig? Und das gilt, sind wir in allen Bereichen wettbewerbsfähig? Und diese Anpassung betreffen genau, dass die KUKA die Kompetenz hat, Mechanik, Mechatronik, Software, IT. Und vor dem Hintergrund müssen wir in bestimmten Bereichen Kompetenzen zufügen und anderen Bereichen überlegen, ob wir in diesem Bereich wettbewerbsfähig sind.
Herr Reuter, wie viele von diesen 250 Beschäftigten könnten denn in anderen Bereichen bei KUKA untergebracht werden? Gibt es da eine Zielgröße? Gibt es da Hoffnung? Und wie viele werden dann altersbedingt mit über Vorruhestand oder der andere Dinge ausscheiden?
Das sind die Gespräche, die gerade laufen mit dem Betriebsrat, wo ich auch gesagt habe, sozialverträglich und hier vernünftig in dem bekannten KUKA-Stil, weil wir wachsen global und wir hier sozialverträglich Lösungen finden wollen. Wir werden eine ganze Reihe von Altersteilzeitregelungen haben, weil die Systemstruktur letztlich hier auch mit der Tradition, die wir haben, hier das Modell nutzen können. Genaue Zahlen hierzu liegen, können wir nicht disclosen.
Und eine letzte Frage noch. Sie sagten 4.000 Beschäftigte hier am Standort Augsburg. Bleibt das stabil insgesamt?
Gehen wir von aus, sonst würden wir nicht neu bauen. Ja. Wir glauben schon, dass das stabil bleibt. Das sind eben Themen, wie das Unternehmen sich wandeln muss und auch über die letzten 120 Jahre gewandelt hat. Herr Reuter sagte bei den Analysten heute Morgen, dass die Gründer nicht an Robotik gedacht haben. Und genauso muss sich die KUKA wandeln. Und das sind eben Themen, die nicht so schön sind, wo wir aber dafür sorgen müssen, dass wir rechtzeitig diese Anpassungen machen, eben insourcen an einigen Stellen, an anderen verlagern, damit wir entsprechend diesen Marktgegebenheiten die richtige Antwort entgegensetzen. Sonst haben wir nachher Themen, die auch in Augsburg nicht weit von hier diskutiert werden, wenn man zu lange eben nicht solche Maßnahmen anpackt.
Und noch eine letzte Frage zum Thema Beschäftigung. Sie sagten, in China arbeiten mittlerweile 1.400 Frauen und Männer für Sie. Gibt es da eine Zielgröße, wo Sie in China hinwollen, beschäftigungsmäßig?
Da haben wir keine Zahl. Wir haben die 100.000 Roboter, glaube ich, als Ziel. Und wir haben da keine Headcount-Zahl für in 3-4 Jahren.
Jetzt komme ich in der Reihenfolge nicht mehr ganz mit, Herr Wernitzke, Herr Markenheim und Herr Mitterndorf. Dann.
Ich komme mit 4 Fragen. Zum einen zu dem Thema KUKA. Spielt da die Konjun auch eine Rolle oder ist das nach wie vor eine separate GmbH, die in Cloud-Lösungen macht? Zweitens, jetzt gerade in dem Bereich Industries, wenn Sie sagen, wir verkaufen dem Kunden möglicherweise Roboter und Anlagen. Erstens, das ist ja auch eine Art und Weise, also wie stellt man den Vertrieb darauf ein? Die Robotervertriebler verkaufen jetzt Stückzahlen, jetzt müssen sie möglicherweise ganze Anlagen verkaufen, das ist ja eine Änderung. Und kommt man da nicht in Konflikt mit den Systempartnern, die bislang schon Roboteranlagen mit ihren, also Partner der KUKA Roboter GmbH, der alten, wie löst man diesen Konflikt? Dritte Frage zu der OneKUKA. Steht die Leitung der Division? Gibt es da schon Namen, die man irgendwie kommunizieren kann? Und viertens, apropos Leitung, wer ist denn der CEO dieses Joint Ventures in China?
Okay. Erste war ja, Konjun ist ein Startup der KUKA, das sich im Bereich IoT konzentriert und ist ja auch bewusst gewesen, dass wir das als Startup machen, Teil von KUKA, 100% KUKA, und das ist ein Teil unseres IoT-Offerings. Und Konjun gehört zu KUKA und wie gesagt, Konjun und Device Insights sind zwei Firmen, die sich auf IoT konzentrieren. Müssen wir gucken, ob wir mit zwei Namen, wie wir da von nach vorne gehen, aber beide sind letztlich Teil der OneKUKA-Familie. Industrie, ich fange mir den Namen mal an, das, vielleicht gehe ich auf die Seite, dann ist das vielleicht einfacher, dass wir das dann durchgehen. Im Bereich Automotive ist der Larry Drake, der Leiter der Division, der Leiter Automotive. Der Stefan Lamper ist Industries, der Chris Bauer macht den Bereich Consumer Goods Logistik und Healthcare ist der Stefan Sonderegger, letztlich die CEOs der Divisionen. Ist ganz wichtig, dass wir unseren Kunden sowohl anbieten, den Roboter als Komponente, als auch Lösung, als auch weitergehende Lösung. Wir haben unser Netzwerk, unser Ecosystem, sind viele Integratoren, Systempartner und hier ist so, dass wir mit den Systempartnern nicht in Wettbewerb gehen, sondern dass wir den Systempartnern eigentlich mehr Lösungen anbieten und der Systempartner auf eine einen Ebene einsteigen kann und wir eigentlich die Möglichkeit hat, von KUKA mehr zu bekommen. Und ich glaube, hier sehen wir, dass die KUKA, ja, wenn Sie gucken, im Anlagenbau, im Bereich Bodyshop, sind wir rein durch Konkurrenz vor der FFT, trotzdem nutzt die FFT-Roboter von uns, die von VW beigestellt werden. Aber hier sehen wir, dass wir natürlich, die Idee ist, dass wir mehr Value-Added liefern können für Endkunden als auch für die Systempartner. Und die Divisionen werden sich sehr stark auf die Key-Accounts fokussieren und werden die Systempartner natürlich hier mit Lösungen genauso bedienen, Standardlösungen. Und wir sehen eigentlich hier, dass wir beiden, sowohl Endkunden als auch Integratoren, mehr Value-Added liefern können, weil gerade auch die Integratoren fragen im Bereich IoT, im Bereich Lösungen, dass sie hier nicht alles selbst machen müssen, sondern hier quasi Kuka als Partner noch tiefer integrieren können. One Kuka, aber das andere war noch, das habe ich aufgeschrieben, die Namen der Divisionen habe ich Ihnen gesagt, aber ich glaube, ist ganz wichtig, nochmal mit dem One Kuka, dem Anlagen, dem die Möglichkeiten des IoTs oder die Möglichkeiten der Optimierung kann man gar nicht oft genug wiederholen. Ich meine, auf der einen Seite können Sie den Roboter, die Maschine optimieren, Sie können dort Zero Downtime verkaufen, dass Sie Ausfallgarantien haben, dass der Roboter 100% verfügbar ist. Das ist, glaube ich, ein Produktbereich. Und wir haben in Chicago sehr früh auf der IMTS 2016, glaube ich, war das schon, haben wir Kuka Connect vorgestellt, also ein Produkt, wie ich Roboter, wie ich aber auch unsere Maschinen, unsere Schweißmaschinen verbinden kann, also Reibschweißen, als Standardprodukt, als letztlich als Connectivity. Darauf haben Sie ein Asset Management, wissen, was für ein Typ ist, was für eine Software. Sie können dort Service und auch andere Möglichkeiten haben. Und für diesen Roboter haben wir auch ein Expertsystem, 40 Jahre Serviceerfahrung, digital verfügbar, um den Roboter, um letztlich hier Zero Downtime zu garantieren. Darauf aufbauen, wie Sie sehen, ist ja jeder Roboter in einem Prozess drin. Also der eine Kollege, der hier links, das ist die Smart Factory, der schweißt eine Tür oder ein Seitenteil, unten der Fastening-Roboter, der schraubt dann letztlich auch mit einem Nachweis, mit welchem Drehmoment die Schraube gezogen wird. Also immer ein Prozess. Und der Prozess kann natürlich optimiert werden. Und da kommen die gesamten Worte rein wie AI, also wie kann ich denn das Schweißen noch besser machen? Wie kann ich die Schweißsteuerung mit der Robotersteuerung verbinden? Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich beim Schraubenziehen vielleicht auch bestimmte Lernvorgänge haben? Und hier ist für mich oder für uns natürlich dieser große Mehrwert in dem Domain-Know-how. Domain kleben, Domain schweißen, Domain schrauben, Domain verfügen und verbinden und hier auch Domain Handling. Also, und diese Themen schaffen wir eigentlich einen großen Raum dann über den Roboter hinaus, das nächste zu optimieren. Und da kommen genau die Integratoren rein. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Jetzt haben wir 5 Roboter, hoffentlich alle von Kuka. Vielleicht ist auch mal eine Konkurrenz dabei bei einem Integrator. Jetzt habe ich das gesamte Netzwerk verbunden. Und wir wollen auch mit dem Integrator sagen können, wie kann ich die gesamte Anlage optimieren? Wie kann ich dir helfen, dass du mit einer Plattform es schaffst, den Roboter mit deiner Anlage, mit deiner Holzfertigung, mit deiner Glasfertigung, wie kann man das verbinden, um diese Anlage zu optimieren? Und dann sehen wir von Produkt über Lösung in die gesamte Anlage zu gehen. Und genau das haben wir gestartet, auch in den Divisionen, um das abzudecken. Und der Mehrwert kommt, der Kunde sagt zwar, wir lieben den Roboter, um das ganz klar zu haben, aber der Kunde sagt, ich habe eine Gesamtlösung. Und wenn die Gesamtlösung 5% besser ist, und da will ich hinkommen, dass wir sagen, Kunde, du kannst auch, wenn du möchtest, nur pro Schweißpunkt zahlen. Und der gesamte Prozess kommt von Kuka. Das ist, glaube ich, das ist die Denke dahinter. CEO vom Joint Venture ist unser Kuka-CEO im Bereich Industries heute, Andy Wen. Und wie besprochen, ich bin Chairman von dem Joint Venture, um ja auch letztlich die operative Führung hier von Kuka zu haben. Wir gucken, der Kollege da hinten hat schon dreimal gemeldet und Sie waren so.
Ja, ich habe den Magen haben und dann gut. Ich glaube, die Reihenfolge.
Gut. Drei Fragen hätte ich. Einmal, Sie haben jetzt mehrmals gesagt, Sie wollen die Nummer 1 in China werden. Bis wann? Und wo stehen Sie heute von der Position her? Und wenn Sie 2024 100.000 Produktionskapazität haben und der Markt dann laut Chart 262.000, wäre es dann die Nummer 1 Position? Die zweite Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, eines von Ihren drei Midea Joint Ventures ist unter chinesischer Kontrolle mit 20 Millionen Umsatz. Ist das eine einzigartige Ausnahme oder kann es sein, dass da auch noch andere Teile perspektivisch unter operative Kontrolle von Midea kommen? Und die dritte Frage ist, Sie haben gesagt, Sie wollen in Europa für Europa und die USA bauen. Sind Sie sicher, dass Donald Trump Sie das auch lässt? Es ist ja jetzt mit dem möglicherweise eskalierten Handelskrieg in der Richtung einiges in petto. Und wenn man sich vor Augen führt, sind EU-Unternehmen mit Sitz in Deutschland unter chinesischer Kontrolle eigentlich das klassische Trump-Feindbild. Inwiefern könnten Sie da zum Opfer werden?
Okay, also unser Ziel ist ganz klar Nummer 1 zu werden. Wir sind heute Nummer 3, Nummer 4. Ich glaube, die etablierten Spieler Fanuc, Yaskawa, AB und wir sind in China genauso zu Hause wie in der gesamten Welt. Und wir sind Nummer 3, Nummer 4. Fanuc und ABB sind da größer als wir heute. Und ich denke mal, dass wir ähnlich groß sind wie Yaskawa, also Nummer 3-4. Die Chance, die wir sehen, ich meine, das Wachstum 2024, 100.000 Roboter, natürlich nicht nur die Next-6-Art-Kinematik, sondern auch Delta, Scara und AGVs, ist schon eine Zahl, die, wo wir, glaube ich, vielleicht einen Tick größer sind als die Wettbewerber. Und unsere Chance muss ja sein, dass wir, die anderen Firmen sind globale Firmen wie wir, wir haben einen chinesischen Eigentümer im Heimatland. Und der Punkt ist, wie schaffen wir es, KUKA, Midea, Midea und KUKA, im Heimatland von Midea, das ist nicht das Heimatland ist von den anderen, Nummer 1 zu werden. Und das ist genau dann unser Anspruch an Midea, mit dem Support, dass wir hier den Marktzugang besser haben. Hier in Europa verstehen wir die Kunden. In China versteht Midea die Kunden. Und genau das ist das Ziel, dass wir hier auch zuhören, um den Markt besser kennenzulernen. Ich glaube, dass wir hier anders aufgestellt sind als die Konkurrenz und die Möglichkeit haben, mit unserem Verständnis von China, uns sage ich jetzt KUKA Midea, Nummer 1 zu werden. Und ich bin überzeugt, dass wir das hinkriegen. WDS ist eine Ausnahme und wie gesagt, wir kommunizieren transparent. Wir haben bei dem Robotic Joint Venture, was uns natürlich das Wichtigste auch revenue-mäßig und auch potenzialmäßig ist, die Kontrolle als Teil der KUKA-Familie. Im Bereich Healthcare, das ist ein sehr regulierter Markt, Hospitalmarkt, haben wir auch die Kontrolle, weil Healthcare etwas ist, wo Midea auch keine eigenen Produkte hat, ist komplementär. Und jetzt sehen wir genau, und das ist, glaube ich, auch vielleicht für Sie auch dann der Komfort, dass es eine Ausnahme ist, Midea hat eigene Logistik, Anto. Anto ist deren Logistikfirma. Und deswegen ist hier, sieht man ja, eigene Logistikaktivitäten, unsere sind 15 bis 20 Millionen, deren sind im hohen dreistelligen Millionenbereich. Also ich glaube, hier macht es Sinn, dann den Größeren zu joinen. In dem Bereich Robotik sind wir der Große. Und deswegen ist, glaube ich, auch Automotive 100%, Robotik 50, Wir-Führung, Healthcare 50, Wir-Führung, komplementärer Markt und Logistik, Markt, wo Midea drin ist. Und deswegen passt das auch vom Gesamtbild. Politik habe ich mich noch nie damit beschäftigt, aber nicht kommuniziert. Von daher sage ich mal, ich glaube, die KUKA profitiert von der Globalisierung wie viele andere deutsche Firmen. Wir sind in den letzten Jahren gewachsen, auch dank Asien und China. In 2009 hatten wir 50 Millionen China, heute haben wir 625 Millionen. Wir werden in 2020 weit über 1 Milliarde China haben, zum Vorteil von uns hier. Und deswegen glaube ich, alles, was eine vernünftige Globalisierung weiter beschleunigt oder was uns da hilft, hilft uns nicht in Deutschland. Nein, wir. Also erst muss man sehen, dass wir in den USA heute 1/3 unseres Umsatzes kommt aus USA und wir sind in USA sehr lokal mit einer hohen lokalen Wertschöpfung. Die Roboter kommen aus Deutschland nach USA, aber ansonsten wird alles für USA aus USA gesourced. Wir könnten aber potenziell auch eine kleine Linie dort aufbauen, wenn es sein muss. Ich glaube, was wir bisher gemacht haben ist, und wir haben eine globale Firma, die muss global gemanagt werden. Eine globale Firma ist dann gut, wenn sie auch lokal gut vertreten ist. Und ich sehe hier, dass wir, wenn es sein müsste, eine Roboterlinie aufbauen können in den USA, aber darauf könnten wir reagieren, wenn das sein müsste.
Herr Dr. Reuter, ich hätte eine allgemeine Frage. Die KUKA AG hat ja unter Ihrer Führung auch in den letzten Jahren eine beispiellose Wahrnehmung in der Öffentlichkeit erlebt, wird auch in der Presse als glänzende Zukunftsstory gefeiert. Es ist natürlich klar, es ist eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung, die auf dem Unternehmen ruht. Was mich immer wundert, für so ein Technologieunternehmen, die EBIT-Marge ist ja extrem schwach, also sozusagen richtig grottig. Wie soll das weitergehen? Wo sehen Sie die EBIT-Marge als Vorstand? Gibt es da Absprachen auch mit Midea? Wie soll da die Zukunft ausschauen? Und ich bin auch der Meinung, dass Sie selber persönlich sehr überrascht wurden im Herbst letzten Jahres von den großen Problemen bei Systems, weil ich habe sie erlebt bei einer IHK-Veranstaltung, wo Sie zum Thema China vor bayerisch-schwäbischen Unternehmern gesprochen haben. Und da haben Sie noch relativ fleißig Öl ins Feuer gegossen, wie glänzend es bei KUKA alles läuft. Und haben auch den Aktienkurs erwähnt, dass er beim Börsenkurs von 200, Sie wissen auch nicht, wo es hingeht, aber Sie sehen da auch noch kräftig Perspektiven. Heute habe ich zu dem Thema nichts mehr gehört. Also vielleicht können Sie sich dazu vielleicht auch noch äußern, zu diesem doch sehr kuriosen Verlauf auch vom Aktienkurs.
Also einmal, ich habe den Aktienkurs noch nie kommentiert, weil ich das per se nicht mache. Ich glaube an den Wert der KUKA und sehe ein Riesenpotenzial in unserem Geschäft, weil Aktienkurs kommentieren passiert mir normal nicht. Erstmal ganz wichtig, ich glaube, was wir schaffen, müssen wir verändern, die KUKA. Und was wir immer gesagt haben, einmal wir erwarten für 2020 eine EBIT-Marge von 7,5%, weil wir auch sehen, wir sind eine innovative Firma. Wir haben eine Marge, die letztes Jahr nicht zufriedenstellend ist. Und wir sehen natürlich schon, dass wir da auf 7,5% in der Gesamt-KUKA kommen wollen. Und die KUKA ist ja eine Mischung aus Produktgeschäft und Anlagenbaugeschäft. Wenn wir jetzt, und das haben wir auch immer offen gesagt, dass das Thema 4.0 in den ersten Jahren viele Investitionen braucht. Und wir haben auch hier transparent gesagt, dass wir neben dem operativen Geschäft ja letztes Jahr bis zu 30 Millionen investieren wollen in die Möglichkeiten der Zukunft. Und deswegen sehen wir natürlich auch, Wachstum bedeutet investieren. Und wenn Sie gucken, das Thema Mensch-Maschine wird von KUKA getragen, das Mensch-mobile Robot, das Thema mobile Robotik, das Thema IoT. Also hier haben wir eine ganze Reihe von Themen, die wir innovativ treiben. Und was wir manchmal sehen, wir treiben diese innovativen Themen sowohl mit Startups, aber auch in der KUKA. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal ein operatives Geschäft ausweisen müsste, ohne diese Zukunftsinvestitionen, die man auch in Startups machen könnte, wird es anders ausschauen. Und ich glaube, das ist oft die Diskussion bei Firmen, dass wenn ich innovative Zellen in der operativen Einheit habe, dann habe ich Standardthemen verbunden mit Wachstumsthemen. Und das haben wir bei der KUKA. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir könnten jetzt kostengetrieben die Marge sicher optimieren. Das müssen wir machen im Kerngeschäft, trotzdem investieren. Und wenn Sie jetzt in IoT investieren und dort 50 Menschen anstellen, die bringen ihren Umsatz in 3 oder 4 Jahren in bestimmten Bereichen. Die belasten heute unser Kerngeschäft. Jetzt die Alternative, setze ich nur auf Startups und investiere in 5 Jahren, dann mache ich selbst. Und da ist unser Ansatzpunkt, dass wir sehr stark auch in die neuen Themen investieren, die einen anderen Horizont haben, die aber dann auf der Margenseite natürlich das heutige gut normal laufende Geschäft belasten. Das Systemsthema haben wir angesprochen und der Peter Mohn hat es ganz klar gesagt, wir haben uns sehr gut entwickelt in der Robotik, 1,2 Milliarden, 11%, also voll in line. Wir haben uns sehr gut entwickelt in der Swisslog. Im Anlagenbau haben wir die Überraschung gehabt hier in Augsburg. Anlagenbau ist auch global gut aufgestellt. Wir haben ja die Hausaufgaben, die Homeworks, also die Hausaufgaben und die Veränderungen in Augsburg, die sind wir angegangen. Und wie gesagt, weil es im September die Hausaufgaben größer wurden, haben wir uns auch entschieden, dass wir das Management on top austauschen und haben da konsequent die Maßnahmen eingeläutet. Und das ist, wo wir gerade stehen. Ja, okay.
Vielleicht auch noch, ich muss auch noch was zu den grottigen Margen sagen. Klar sind die in 2017 nicht gut, weil wir eben diese Projekte bei Systems hatten. Schauen wir uns aber an, die Marge in der die Robotik macht nur ein Drittel der KUKA-Umsätze aus. Und das Produktgeschäft hat natürlich ganz andere Margen als Anlagenbau. Das Produktgeschäft, haben wir gezeigt, hatte 11,1% Marge letztes Jahr. Das ist eine sehr gute Marge. Wenn man dann auch noch schaut, wie viel wir haben über 100 Millionen in F&E investiert gleichzeitig. Und trotzdem 11% EBIT-Marge und diese 11,8 aus dem 4. Quartal, das war absoluter Rekord. Wenn wir dann uns aber anschauen, im Anlagenbau hat der Herr Reuter gesagt, da sind 70% zugekaufte Teile und die sind Aufwand, aber gleichzeitig erhöhen die den Umsatz. Also ist die Marge per se viel, viel tiefer, weil die eigene Wertschöpfung nur ein ganz geringer Anteil ist von dem Umsatz. Und da sind 6,5% Marge im Automobilgeschäft, im Anlagenbau, aber der Benchmark. Da müssen wir uns überhaupt nicht mit verstecken. Deswegen ist das alles relativ. Projektgeschäft hat ganz andere Margen als Produktgeschäft. Das ist das eine. Und klar, in 2017 war eben dieses, das hat jetzt das ganze Jahr eigentlich überschattet, aber schauen wir uns das Wachstum an in allen Bereichen und die Margen bei Swisslog. Das ist auch Integrationsgeschäft, da haben wir die Margen verdoppelt, seit wir die Swisslog gekauft haben. Dann denke ich, machen wir das ganz vernünftig. Und man sollte vielleicht auch aus Finanzsicht, würde ich nicht immer nur auf die EBIT-Marge schauen, gerade im Projektgeschäft, das wird der Sache nicht immer gerecht, sondern da muss man auch auf den Return, auf das eingesetzte Kapital in diesem Geschäft schauen. Wie hat sich die Investition in dem Geschäft rentiert? Und Sie haben ja alle den Geschäftsbericht bekommen. Auf der Seite 38, da sehen Sie, wie die Verzinsung ist des EBIT auf das eingesetzte Kapital. Und da sehen Sie, das sind im Roboterbereich, das ist in der linken Spalte der obere Kasten, ziemlich in der Mitte, dann ist der Return auf das eingesetzte Kapital in den letzten Jahren 50, 53, 57, 52, 56% gewesen. Das ist ein Return, mit dem müssen wir uns gar nicht verstecken. Also ist der Return über 50% für jeden Euro, den wir weiter ins Robotergeschäft investieren. Und genauso im Systemsgeschäft, da haben wir einen Return, der ist 43, 67 oder 68, 88%, sogar höher als in der Robotik. 43% und leider letztes Jahr eben 6% durch diese Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, sind das eigentlich keine grottigen Margen. Kommt immer darauf an, wie man drauf schaut. Ja. Und darf nicht immer nur aus einer Dimension drauf schauen und muss dann auch den Hintergrund des Geschäfts im Kopf haben. Dann kann man diese Margen auch richtig gut einsortieren. Und vielleicht doch auch noch einen Punkt. Überraschend war das nicht für klar war das irgendwann auch überraschend, diese toxischen Projekte, die wir hatten. Aber die hatten wir im zweiten Quartal, das war erstmalig betroffen schon von diesen Projekten. Also haben wir das. Das war schon im zweiten Quartal die ersten Projekte und hat sich übers ganze Jahr dann gezogen ab Juni. Das war jetzt nicht was uns am Ende des Jahres erwischt hätte. Das war eher dann schon die Vorsorge, die Kosten da für die Gegenmaßnahmen und auch für den Personalaufbau, Abbau, den wir dort verarbeitet haben. Und dann noch ein Thema war der Kurs. Klar, dass der Kurs sich hin und her bewegt, total volatil ist und auf über 200 Euro gestiegen ist im Laufe des letzten Jahres. Das war nicht mehr durch Fundamentaldaten gedeckt. Da sind eben durch den ganz engen Markt und den geringen Free Float sind da entsprechend fundamentales Geschäft und Aktienkurs voneinander losgelöst gewesen.
Ich würde sagen, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Die letzte Fragerunde jetzt. Hatte sich zuerst gemeldet, genau.
Können Sie den Stand heute sagen, dass Sie keine toxischen Projekte mehr haben? Und das Zweite ist, diese Divisionen, werden die auch irgendwann in eine rechtliche Einheit gegossen oder bleibt das erstmal eine Division ohne rechtliche Verbindung? Und dann doch noch eine Frage, Sie haben sich sehr optimistisch zu Batterien geäußert. Bosch äußert sich da ja nicht so optimistisch. Woher kommt denn Ihre Zuversicht?
Sagen wir so, Sie stellen die Fragen wie unser Aufsichtsrat, haben Sie toxische Projekte? wir haben Projektgeschäft ist Teil von unserem Geschäft und von daher haben wir jede Woche in operativen Einheiten Projektreviews, um möglichst frühzeitig Projekte zu entdecken, bevor sie toxisch werden, weil toxisch heißt schon, sie sind dann verlusttragend. Stand heute haben wir da überall, wenn es irgendwas schlechter wird, haben wir Vorsorge, aber da sind wir, glaube ich, haben wir ein hohes, Projekt Controlling und Toxic Peter. Sag mal, ist normales Projektgeschäft, haben wir derzeit keine über die Bekannten hinaus. Batterie, also die rechtliche Einheit, glaube, das ist ein Thema, was wichtig ist. Ich hatte gesagt, dass wir in Deutschland alles in eine Deutschland GmbH überführen. Ich glaube, hier, wir leben in den Divisionen, nicht in rechtlichen Strukturen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass hier die Mannschaft in diesen Automotive Industries Consumer lebt und dass wir nicht rechtliche Strukturen haben, in denen wir leben wollen, sondern wirklich in den Kundenstrukturen. Und deswegen werden wir peu à peu die gesamte deutsche Organisation in eine Deutschland GmbH überführen, wo dann die ganzen Kollegen und Mitarbeiter dann gesammelt sind. Thema Batterie. Ich glaube, Bosch hat sich dazu geäußert, aber das will ich gar nicht kommentieren, ob sie eigene Batteriefertigung machen. Wir sehen ja schon aufgrund unserer Gespräche mit Kunden, dass es einige, wir bauen Batterieanlagen, nicht die Batterien selbst, sondern wir machen das Handling und das Assembly der Batterie. Und wir sehen hier für die nächsten 3 Jahre ein großes Wachstum in USA, in Europa und in China. Und wenn sich ein Energieträger ändern würde, könnten wir auch dort eine Anlage bauen. Also ist jetzt nicht so, dass wir da einen Batterie-Hype haben. Wir sehen nur, dass wir ein Batteriepotenzial haben, dass wir in den nächsten Jahren, wenn Batterie, und ich möchte jetzt nicht kommentieren, das Thema, wie sieht denn dann die Antriebstechnik aus, wie viel Batterie, wie viel Elektro, wie viel Brennstoff, wie viel Diesel, wie viel Benzin haben wir, das ist, glaube ich, auch keine Diskussion hier. Wir können unabhängig von diesen Technologien die Antriebstechnik assemblen und produzieren und sehen aber heute, dass wir in Batterien in den nächsten Jahren mehr Geschäft erwarten.
Fritz Schwaunde, Planet. Ich bin sehr froh, dass Sie gerade noch mal ein bisschen perspektivisch das Ganze angegangen sind, weil wir haben ja in dem Kerngeschäft Automotive doch massive Veränderungen vor Augen. Und Sie haben eben die Batterie angesprochen. Wir wissen, dass in der Produktion Antriebsstrang uns wesentliche Teile wegfallen werden, die auch von Robotern bedient werden. Es wird sich also vieles, vieles verändern. Vielleicht nur zusammengefasst eine Frage. Wie wird sich das für Ihr Geschäft verändern und was haben Sie für eine Planungssicherheit ausgehend von OEMs und Tier 1? Wie gehen die Sache an?
Jetzt können wir natürlich hier sehr, sehr weit ausholen und die Automobilisten sind heute 50%, also 1,5, 1,6 Milliarden Umsatz machen wir mit Auto, viel im Bereich Karosseriebau, also die Anlagenbau für den Body and White, also für die Karosserie. Und ich glaube, da unabhängig davon, ob ich jetzt ein batteriebetriebenes, ein brennstoffgetriebenes oder nehmen wir das Thema Moya von VW mit einer Plattform, die taxiähnlich dann Routenservice hat. Also wir glauben, wir sehen schon, dass Autos weiter gebaut werden und die Stückzahlen steigen ja weiter global. Und unabhängig vom Antriebsstrang können wir die Karosserie bauen. Jetzt gibt es Veränderungen im Antriebsstrang. Also da ist die Batterie eine Möglichkeit und wir haben ja auch mit Bremen Motortesting und Getriebemontage. Hier sehen wir zum Beispiel, das wäre Batterietesting und Elektromotortesting, aber so, hier stellen wir uns mit den Kunden um. Das sind nur Veränderungen, wo wir als Automatisierer ja immer sagen können, wenn es eine neue Technologie gibt, können wir mit unseren Kunden den Prozess automatisieren. Und hier geht es natürlich auch dann zuzuhören. Was wir sehen, ist, dass natürlich in der Vergangenheit in der Montage die Hauptlinie sehr, sehr effizient optimiert wurde, die gesamte Zuführung und Logistik noch viel manueller ist und wir hier ein großes Potenzial sehen und auch beim Final Assembly und das Thema Customization Stückzahl 1, also die konfigurieren, dann wird sich ihr Innenleben vom Auto, ich glaube, da können wir mit unserer Robotik, mit Mensch-Maschine einige Sachen noch quasi mit den Kunden gemeinsam entwickeln. Wir werden in Europa nur über Innovation wachsen und Marktwachstum wird halt hauptsächlich in China stattfinden. Aber hier sehen wir auch, dass wir mit den Kunden neue Lösungen entwickeln. Also der Kala ist ja, wenn Sie wollen, kann das eine Killer-Applikation sein, Laden von Elektrofahrzeugen, weil wenn wir davon ausgehen, ohne es so jetzt mal zu bestätigen, 20% sind elektrifiziert und sie zu Hause laden wollen und der Laderoboter als Zubehör dann beim Kunden drin ist, ist das sicher ein Riesenpotenzial für uns hier. Und ich komme zurück zu dem Thema, Veränderung. Wir sehen, dass Digitalisierung unsere Kunden und das Thema im Bereich Automotive ändert. Und hier können wir nur gemeinsam mit dem Kunden diese Änderungen angehen.
Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammenarbeit mit der Planungssicherheit?
Ich will mal ein Beispiel machen. Ich war, als wir noch mehr Freefloat hatten, ja jährlich bei Konferenzen. Und es gab immer Anfang des Jahres die Commerzbank-Konferenz. Und nachdem wir 2012 ein sehr starkes Wachstum im Automobilbereich hatten, wurde ich in 13, 14, 15, 16, 17, nicht mehr, weil nur 5, jedes Jahr gefragt, wie geht Automotive weiter? Und wir sehen eigentlich für 18, der Prognosehorizont für 18 und für 19 ist vernünftig. Nicht mehr die Wachstumsraten wie am Anfang, aber da haben wir für 18 eigentlich eine gute Prognose. Das war auch das Order Backlog. Ich glaube, jetzt über 19 hinaus zu spekulieren, wäre heute hier zu früh.
So, wir sind schon einige Minuten über der Zeit. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Fragen, für Ihr Interesse und bieten Ihnen draußen noch ein Buffet an. Wenn Sie mit auf die Führung gehen wollen, die Frau Gröling und die Frau Fischer, die hier die Mikros in der Hand hatten, nehmen Sie gerne mit. Und wir sehen uns dann draußen. Vielen Dank.